Für diese Folge gibt es eine Triggerwarnung. Wir sprechen über belastende Kindheitserfahrungen. Wenn du also weißt, dass es bei dir Themen in diesem Bereich gibt, die dich belasten, dann überleg dir gut, ob du diese Folge jetzt hören möchtest, allein hören möchtest oder mit einer dir nahestehenden Person. Oder vielleicht passt sie auch gerade nicht für dich.
Okay, wollen wir reinstarten?
Klar.
Und 3, 2, 1.
Sieb mal sieb.
Euer Podcast mit Stella
und Steffi.
Hallo, herzlich willkommen.
Wow, wir sind wieder so lustig
ja,
heute.
Wir sind lustig, aber wir müssen uns heute auch ein Mikro teilen.
So tief habe ich dir noch nie in die Augen geschaut.
Passt eigentlich ganz gut
hey,
zu dieser
aber
Folge.
Es ist nicht unangenehm.
Nee.
Findest du es unangenehm?
Nee, weil hier sitzt noch jemand neben
ja.
uns.
Hi.
Hallo, herzlich willkommen bei uns.
Ein ganz besonderer Gast heute.
Ja, mein kleiner Bruder ist heute da. Aber
Hallo.
Nicht in der Funktion als Bruder, sondern heute als jemand anderes.
Ja, er ist noch viel mehr als nur dein kleiner Bruder. Und ich freue mich schon seit einer Woche auf diese Aufnahme.
Wie sie klatscht. Kurze Klatsche dazwischen. Ja, genau, was machen wir heute? Warum ist Luca heute da, Steffi?
Ja, Luca bespricht heute ein ganz intensives, tiefes Thema mit uns. Ich glaube, die meisten von euch werden erstmal nichts damit anfangen können, aber wir reden heute über das innere Kind und wie das eigene innere Kind die Erziehung von seinem Kind beeinflussen kann. War das verständlich?
Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, du musst dich erstmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Genau.
Okay, gerne. Also, ich bin Luca, der kleine Bruder von Stella, wie du schon gesagt hast. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann bei der Folge heute. Bin auch der Patenonkel von Eli.
Oh, das ist eine richtige Chance.
Eine meiner Lieblingsrollen in meinem Leben auf jeden Fall. Deswegen muss ich das dazu sagen.
Toll, und es geht ja hier schon viel.
Ja.
Gerade so, wir weinen heute nicht.
Ein großer Segen, ja. Genau. Und in meinem Job bin ich Psychologe und gerade Psychologe in Ausbildung zum Psychotherapeuten. Und ja, hab da zwei coole Stellen bei einem Unternehmen und in der Schmerzklinik, was gerade für mich selber hilfreich ist, weil ich wieder unter Rückenschmerzen leide.
Scheiße.
Scheiße ist das, aber ich kann ganz gut damit umgehen. Ich sitze hier auch so verkabelt mit einem Tänzgerät, kann ich sehr empfehlen bei Schmerzen.
Okay. Oh, ja, jetzt sehe ich's.
Ja.
Schaut aus der Hose unten raus.
Ja, genau. Genau, nee, cool. Und ich freue mich, heute da zu sein und dann ein bisschen über das Thema inneres Kind zu sprechen.
Mega.
Ja, wir dachten, wir machen mal so eine, also eher Luca macht mal so eine kleine Einführung ins Thema.
Ja.
Für alle, die damit gar nicht so anfangen können.
Ich glaube, der bekommt es besser hin als ich eben.
Wir probieren das mal.
Ja.
So, aus meiner Erfahrung ist das innere Kind mittlerweile schon so ein bisschen mehr Thema in aller Munde und auch so über die klinische Psychotherapie hinaus. Also findet man das in Selbsthilferatgebern oder in TikTok-Videos oder auf YouTube. Und in die klinische Psychotherapie hat aber dieser Begriff, also inneres Kind, Eingang gefunden in der Schematherapie. Und das ist eine Unterart der kognitiven Verhaltenstherapie.
Okay.
Das ist so die prominenteste Therapieform in Deutschland. Und in der Schematherapie geht es eben darum oder wird davon ausgegangen, dass frühe Erfahrungen in der Kindheit oder in der Jugend, wo Bedürfnisse von Menschen eben frustriert wurden, also Bedürfnisse zum Beispiel nach liebevoller Zuwendung, nach Sicherheit, nach Bindung, nach Autonomie, aber auch nach Begrenzung zum Beispiel, dass die frustriert wurden, weil Eltern, aber vielleicht auch Peers, also Leute in der Schule, Freunde, entweder diese Bedürfnisse missachtet haben, also nicht erfüllt haben, zum Beispiel nicht da waren, oder im schlimmsten Fall häuslicher Missbrauch zum Beispiel, wo man sich nicht sicher fühlen kann. Manchmal auch ein zu viel an Bedürfnisbefriedigung, also so eine klassische Überbehütung sozusagen. Und da wird in der Schematherapie davon ausgegangen, dass das zu Problemen dann auch im Erwachsenenleben führen kann. Und da spielt dieses innere Kind eine ganz große Rolle. Und also ich bin kein Experte in der Schematherapie, das kann ich jetzt auch gleich mal am Anfang dazu sagen. Wir lernen das in der Ausbildung, aber ich mache da noch keine spezifische Ausbildung dazu, vielleicht
Worauf
später mal.
Worauf bist du nochmal spezialisiert?
Einfach generell kognitive Verhaltenstherapie.
Ah, ja.
Also kognitiv heißt so Kopf, alles was mit Gedanken zu tun hat und Verhalten ist eben Verhalten. Und die Schematherapie ist ein Verfahren, das ist emotionsfokussierter. Also es nimmt die Emotionen noch mehr mit rein. Das ist auch ein neueres Verfahren.
Okay.
Genau.
Ich glaube, das war eine wichtige Info, weil ich
spannend.
Kann mit den Begriffen auch nicht so viel anfangen.
Ja, das ist ganz cool eigentlich. Also Psychotherapie hat in Deutschland angefangen, oder erstmal war eh diese Tiefenpsychologie, ne, was man kennt mit Sigmund Freud. Dann kam aber dieser verhaltenstherapeutische Ansatz, das ist quasi dieser Pavlovsche Hund, kennt ihr das? So Reizreaktion, irgendwie eine
mit
Glocke läutet. Ja, genau. Das hat irgendwann den Psychologen nicht mehr ausgereicht. Dann kam der kognitive Ansatz dazu, also wo man gesagt hat, okay, wahrscheinlich passiert auch irgendwas zwischen den Ohren im Kopf.
Okay.
Da hat man die Gedanken mit reingenommen. gekommen in die Psychotherapie. Davor hat man nur am Verhalten gearbeitet. Und dann hat man angefangen, okay, ich arbeite mal an den Gedanken, weil wenn ich meine Gedanken verändere, verändert sich vielleicht auch, wie ich fühle. Und jetzt in diesem dritte Welle-Verfahren, dazu gehört auch die Schematherapie, nimmt man die Emotionen mit rein.
Mega.
Also guckt sich ganz exakt die Gefühle an. Und das finde ich ganz toll an der Schematherapie. Die ist ein sehr emotionsfokussierter Ansatz. Und da geht es viel um, wenn wir bei diesem inneren Kind sind, verstehen, warum verhalte ich mich im Heute so in manchen Situationen, wie ich mich verhalte, indem ich Verständnis und Mitgefühl dafür aufbaue, was mir in der Kindheit passiert ist.
Perfekt, ja.
Und ich dadurch heile sozusagen. Mhm. Und da gibt es verschiedene therapeutische Techniken. Mhm. Aber erstmal geht es viel um Verständnis meiner Biografie und Einbettung meines heutigen Verhaltens in, was ist mir damals passiert. Und deswegen ist es ein sehr selbstmitgefühlsbasierter Ansatz und das finde ich einfach wunderschön.
Ja, und wahrscheinlich auch sehr emotional.
Sehr emotional.
Bei solchen Sitzungen.
Ja, eigentlich immer, wenn es also, um die eigene Geschichte geht, dann.
Wenn du über dich selbst als Kind sprichst, ne?
Emotional und wahrscheinlich auch mega anstrengend, weil du dich halt echt nochmal dafür öffnen musst, oder? Ja. In diese Emotion reinzuhören und dich nochmal dahin zu begeben in eine Zeit, die wahrscheinlich auch Schmerzen mit sich bringt.
Viel hat man wahrscheinlich auch verdrängt.
Ja.
Oh ja.
Oder begraben.
Ja.
Das muss man ja dann auch erstmal wieder nach oben an die Oberfläche kramen, sage ich mal.
Nee, kein einfaches Thema und ich würde allem zustimmen, was ihr sagt, dass es super schmerzhaft ist und da auch, was du gesagt hast, Steffi, dass es halt super wichtig ist. Deswegen heißt es Schematherapie, so ein Schema aus Gefühlen, Gedanken, Körperempfindungen von damals wieder zu aktivieren im Heute, damit man das verändern kann.
Mm.
Deswegen muss man da so in die Emotionen reingehen.
Wie cool, oder?
Ja, das ist wirklich cool. Also es ist eine sehr verantwortungsvolle Arbeit, weil das ja wirklich so sehr emotional ist und es geht um Dinge, die früher passiert sind, die irgendwie schwierig waren, aber sehr heilsam.
Ich bin so emotional gerade, also wenn ich mich verplapper, dann...
Magst du sagen, was dich gerade emotional macht?
Weiß nicht, das ganze Thema. Ich freue mich voll, dass wir darüber sprechen. Ich liebe es, wenn wir so wertvollen Content in unsere Podcasts bringen. Ich meine, unsere witzigen Folgen liebe ich auch über alles, aber das Thema betrifft mich ja auch irgendwie stark und deswegen finde ich es schön, wenn man das auch weitergibt, weil ich glaube, viele fühlen sich oft irgendwie komisch, traurig, emotional, wütend vielleicht auch und wissen nicht so ganz, wo es herkommt und ich finde, das ist ein super Ansatz, einfach mal da reinzuhören oder sich auch mal zu überlegen, ob man das Ganze ein bisschen weiterverfolgen möchte und das macht mich gerade so ein bisschen, ich bin ja so ein emotionaler Mensch.
Du hast es gerade total wunderschön gesagt eigentlich, weil das ist, glaube ich, der Ansatz oder der Punkt, wo man anfängt, vielleicht auch schematherapeutisch zu arbeiten. Und zwar, Leid gehört zum Leben dazu. Jeder Mensch hat schmerzhafte Emotionen. Das ist ja ganz, ganz normal, ne, dass die auftauchen. Die gehören wie freudvolle Emotionen dazu. Aber wenn es eben Überhand nimmt oder wenn man in eine Situation kommt, wo man merkt, immer reagiere ich in dieser Situation irgendwie stark, so doll und ich weiß, warum ist das so? Und ich hinterfrage mich vielleicht ne, so, hey, eigentlich will ich das gar nicht, aber irgendwie kommt das. Dann kann es sinnvoll sein zu gucken, hey, ist da vielleicht ein Muster entstanden bei dir, was gar nicht im Heute verankert ist. Also, ne? Dass gar nicht die Situation jetzt rechtfertigt, warum diese emotionale Reaktion so stark ist, sondern es ist vielleicht was Altes von früher, was man mitnimmt.
Ich habe das genau immer, kurz bevor wir die Kinder fertig machen und rausgehen wollen. Das stresst mich dermaßen, wenn ich sie alle anziehen muss. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und da reagiere ich nicht normal, glaube ich.
Okay.
Da bin ich so gestresst, total hibbelig, will nichts vergessen und werde so richtig schon panisch gefühlt, habe ich manchmal. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber...
Aber was stresst dich, dass du nicht schnell genug rauskommst?
Ja, weil sie dann unruhig werden und du dann halt drei Kinder da vor dir sitzen hast, die anfangen zu schreien. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, dass diese Lautstärke von dem Weinen, also das macht, glaube ich, mit jeder Mutter was, aber also ich habe das Gefühl, dass andere cooler da reagieren als ich.
Mm.
Ich werde da sofort, also da gehen bei mir die Alarmglocken an. Das Schreien kann ich nicht hören. Ich kann die auch nicht schreien lassen, nicht ein paar Sekunden. Das kann ich nicht. Ich muss die sofort hochnehmen oder irgendwas machen, dass es besser macht.
Mhm.
Ich kann das nicht ertragen.
Also das ist ja wenn ich dazu was sagen darf, ist ein super gesundes, normales Verhalten. In Müttern ist das quasi ja angelegt und dieses Schreien ist ja so ein Signal quasi, okay, jetzt ist da ein Bedürfnis von meinem Kind eben. Und gutes Elternverhalten bedeutet eben prompt und angemessen auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen.
Mhm.
Und wenn dann das Kind schreit und du reagierst darauf und bist auch hellhörig darauf, dann ist es genau richtig und total gut.
Ja, aber manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben, dass man halt alles stehen und liegen lässt und runterwirft. Ich würde halt nackt rausrennen, nur wenn ich irgendwo was höre. Ne? Also um das jetzt mal überspitzt vielleicht zu sagen, aber ich weiß halt nicht, ob man sich selbst dann vielleicht damit einfach zu verrückt Angst macht in einem Augenblick irgendwie. Dieses Übersteigerte.
Dieses Übersteigerte von was eigentlich ziemlich gut ist. Also was so hilfreich und gut ist, aber es ist ein bisschen zu viel des Guten.
Ein bisschen zu viel des Guten, ja. Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt natürlich. Aber ich weiß, dass es bei uns früher, wenn wir uns fertig gemacht haben, auch immer stressig war. Aber
klar. Ich weiß nicht mehr.
Doch, total. Also es wurde immer stressig, weil jeder ein anderes Zeitmanagement hatte. Und es hat mich jedes Mal damals als Kind schon extremst gestresst, dieses Losgehen. Mhm. Ich weiß es, ich habe das voll behalten, weil ich wusste, dass die Eltern dann auch gestresst sind und das überträgt sich ja auch auf die Kinder. Und ich habe das als Kind schon gespürt und es hat mich als Kind schon immer aufgewühlt, dieses kurz vorm Losgehen. Ich fand es immer ganz unschön und am liebsten habe ich mich schon früher ins Auto gesetzt und saß da einfach ganz still, damit ich das gar nicht so mitbekomme.
Okay.
Also vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt so aus der Kindheit dazu einfällt.
Ja, das ist doch ein guter Ansatz, oder?
Da sind wir vielleicht was auf der Spur. Dann könnte man sich überlegen, was hätte ich denn damals gebraucht vielleicht, ne, damit ich da entspannter hätte sein können.
Ja, wahrscheinlich einfach, weiß ich nicht, dass man halt mehr Zeit vorher einplant insgesamt. Deswegen versuche ich das ja zu machen und so umzusetzen, dass man halt einen Puffer hat. Mhm. Aber es klappt halt nicht immer. Ne?
Ja, aber interessant, dass dir gleich was eingefallen ist. Ja.
Naja gut, das ist ja, glaube ich, denke ich mal, so das Einfachste, was man machen kann, sich da ein bisschen mehr Zeit geben, um gar nicht in diesen Stress reinzukommen. Mhm. Aber manchmal geht es halt nicht. Wenn die Kinder dann früher müde sind, dann bist du halt in dem Modus wieder drin, dass du irgendwie da halb ausflippst.
Natürlich. Nee.
Weil dann gehst du schon gestresst los und dann startest du ja schon gestresst in den Tag. Es ist irgendwie ätzend. Naja.
Ich würde das jetzt auch gar nicht pathologisieren, also quasi als krankhaft bezeichnen. Ich glaube, das gehört einfach zum Mama-Sein. Ich glaube, das ist einfach ein richtiges Mama-Thema, oder?
Voll.
So, ich glaube, das Gefühl kennen wahrscheinlich
es
ganz viele Mamas.
Ist alles in Ordnung.
Aber das ist ja gut, das jetzt zu hören, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich total übertreibe und stresse mich noch mehr, weil ich das halt oft zu hören bekomme, dass ich übertrieben bin oder übertrieben reagiere. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich jetzt auch gesagt, weil das ja natürlich was ist, was mich ja auch belastet, weil ich denke, bin ich jetzt in dem Moment falsch und mache ich das falsch oder bin ich drüber? Aber wenn ich jetzt höre, dass ich nicht drüber bin, dass ihr das okay findet, dann ist das für mich ja auch schon mal besser.
Ja, also ich finde es total wichtig und genau super, wenn man sehr schnell auf Kindsignale reagiert und da einfach gut hinterher ist. So. Weil, ich meine, übersprechen wir hier, ne? Innere Kinder, die verletzbar sind, entstehen, wenn nicht prompt und richtig auf kindliche Bedürfnisse eingegangen wird. Und alles in der Bindungsforschung schreit danach feinfühliges Elternverhalten und feinfühlig heißt eben prompt und altersangemessen auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Und altersangemessen bei kleinen Kindern heißt eben, die können nichts machen, du musst alles machen.
Ja.
Und wenn ein Kind schreit, dann hat es meist ja irgendeine Botschaft. Und ich finde das eh so beeindruckend. Ich weiß zum Beispiel Stella, wie sie weiß dann, ja, der Schrei ist jetzt irgendwie, hat jemand Hunger, hat jemand ist irgendwie kacki oder so. Ich konnte das nicht so rausfinden. Ich finde es total cool, also wie du intuitiv das einfach mitbekommst.
Man erkennt es irgendwann beim eigenen Kind, ne? was gebraucht wird irgendwie.
Ja, den Punkt fand ich jetzt sehr wichtig, dass wir ja gerade versuchen, unseren Kindern das Beste zu bieten. Also ich meine, es gibt keine perfekte Erziehung. Ja. So viel müssen wir, glaube ich, auch mal sagen. Und auch die inneren Kinder unserer Kinder werden irgendwelche Sachen zu verarbeiten haben. Das kann
auf jeden Fall
nicht verhindern. Das ist leider so. Aber wenn man das Beste gibt und auf die Bedürfnisse eingeht, zumindest soweit man es eben kann, ist das ja schon mal ein guter Anfang.
Dann kann man sich das auf jeden Fall niemals vorwerfen.
Und wenn man das auch versteht, dass das Eingehen auf Bedürfnisse, das innere Kind, das dem inneren
glücklich macht. Ne?
Glücklich also, macht, ja, dem inneren Kind gut tut.
Ja, genau. Ja. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe ich gelesen, fand ich irgendwie ganz nett. Die quasi die Entwicklungsaufgabe in der Kindheit ist es, dass die eigenen Bedürfnisse gut erfüllt werden. Die Aufgabe der Eltern ist es, bei der Befriedigung dieser Bedürfnisse zu unterstützen. Und die Aufgabe von Schematherapeuten ist es, auch wenn Bedürfnisse nicht in der Kindheit befriedigt wurden, die danach zu befriedigen sozusagen.
Ja, verrückt, ne?
Da schließt sich der Kreis dann.
Genau. Und ich glaube, was wichtig ist, auf Bedürfnisse von Kindern eingehen, heißt ja nicht nur verhätscheln und quasi immer gucken, dass es ganz sicher ist, sondern es gibt ja auch das Bedürfnis nach Autonomie zum Beispiel, ne? Oder das Bedürfnis nach Grenzsetzung. Also das sind ganz wichtige Bedürfnisse. Und wenn ich mein Kind zu sehr sozusagen in Watte packe, hat es zur Folge, dass sich das vielleicht später nicht zutraut oder so.
Oder Ängste entwickelt.
Genau. Und deswegen, Bedürfnisse zu befriedigen ist nicht gleich, ich beschütze es vor allem in der Welt und packe es in Watte, sondern ist auch, ich gebe ihm dann die Freiheit, die es sich nimmt und dann kommt es schon zurück.
Das ist aber super schwierig zu lernen. Also das fand ich mit dem ersten Kind ganz schwierig, dem dann viel zuzutrauen und so weiter. Da sind wir jetzt richtig gut. Bei Nummer 2 und 3 kannst du das gar nicht mehr so machen. Da kannst du nicht mehr so heftig dahinterher sein. Also die sind viel schneller auf sich gestellt. Die müssen viel schneller zufrieden sein mit weniger. Und es ist auch okay, glaube ich. Es ist vielleicht am Ende auch so, dass die dann viel mutiger in die Pfützen reinspringen, als er es gemacht hat. Aber ist halt so. Ich glaube, so sind die ersten dann öfter und die zweiten und dritten dann halt auch.
Alles ein Lernprozess, sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern irgendwo.
Voll.
Zu 100%, ja.
Man muss es ja auch erstmal lernen, die Bedürfnisse des Kindes zu verstehen. Ich meine, das ist ja auch nicht immer so einfach. Jetzt kannst du vielleicht schon den Schrei unterscheiden, aber später kann das Kind ja seine Gefühle auch noch nicht so ausdrücken, wie es sie fühlt. Das ist ja die nächste Herausforderung.
Oder sie sagen was ganz anderes und meinen damit aber was ganz anderes und du musst es dann irgendwie versuchen zu deuten. Also wirklich schwierig. Aber ich glaube, da wächst man irgendwie rein. Ne?
Ja, ihr macht das schon gut. Also ich kann nicht.
Ich finde auch, wir machen das gut, Steffi.
Ich kann es vor allem für Stella sagen.
Ja. Sollen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wie das innere Kind in uns als Mamas beeinflusst?
Gute Frage, ja.
Okay. Also Steffi, ich weiß ja, du hast dich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt. Da haben wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Und ich habe das übrigens in meiner Selbsterfahrung auch gemacht. Aber deswegen würde ich die Frage an dich zurückgeben und würde fragen, hast du eine Idee, ob es dich oder wie es dich beeinflusst als Mama?
Also dadurch, dass ich mich schon damit beschäftigt habe, weiß ich, dass es mich beeinflusst. Ich spüre das in bestimmten Situationen, dass Emotionen in mir ausgelöst werden und zwar ganz, ganz starke Emotionen. Also das kann wirklich von einer neutralen Gefühlslage in eine ganz, ganz hohe Gefühlslage springen und das betrifft eigentlich das gesamte Spektrum. Also es kann traurig sein, wütend sein, es kann glücklich sein. Und ich merke auch, dass ich bestimmte Situationen mit meiner Tochter jetzt wieder neu fühle, glaube ich zumindest, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, wobei sie jetzt noch sehr klein ist. Deswegen kommt, glaube ich, noch mal eine intensivere Phase. Aber eine Sache, die ich jetzt schon bemerkt habe, die finde ich total verrückt. Ich weiß aber nicht genau, ob das vielleicht darauf zurückzuführen ist. Aber Sergio und ich sind ja zweisprachig. Also bei uns wird Deutsch und Russisch gesprochen. Und Sergio und ich unterhalten uns eigentlich nur auf Deutsch. Aber natürlich wollten wir auch diesen russischen Anteil an unsere Tochter weitergeben und hatten vorher eben das Gespräch, wer das von uns beiden denn am besten machen sollte. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich schaffe das nicht, weil für mich ist die natürliche Sprache die deutsche Sprache. Und als sie dann auf die Welt kam, war es plötzlich für mich viel natürlicher, mich mit ihr auf Russisch zu unterhalten. Und ich habe eben darauf geschlossen, dass es sein könnte, dass in dem Alter mit mir nur Russisch gesprochen wurde und dass das für mich jetzt eben natürlicher ist, mit ihr als Baby Russisch zu reden, als Deutsch, obwohl Deutsch ja die Sprache ist, die mir leichter fällt.
Ja, voll interessant eigentlich, ne?
Ja, voll interessant.
Weil das sonst halt nicht so der Fall ist. Zu Hause hier mit Sergio nie. Wir reden nur mit unseren Eltern Russisch. Und sonst habe ich auch in meinem Umfeld keine Freunde, mit denen ich Russisch spreche. Und mit ihr war das aber so mein erster Impuls. Und ich switch auch immer wieder auf das Russische, wenn wir zu zweit mit ihr sind. Ich meine, draußen unterhalte ich mich ganz normal auf Deutsch mit ihr. Aber sobald wir sobald wir zu Hause sind, switche ich da wieder total automatisch um.
Ja, spannend. Aber wie ist das für dich, dass du da mit ihr auch Russisch sprichst und Deutsch? Ihr wollt ja zweisprachig erziehen.
Ja, wir wollen sie zweisprachig erziehen und ich hatte da Sorge, dass Sergio das übernehmen muss, weil das für mich so unnatürlich ist und plötzlich lief das halt ganz von alleine so.
Dass sich das dann für dich so natürlich anfühlt, irgendwie mit einem Kind spricht man Russisch oder ist so das Natürliche, was so aus dir rauskommt?
Genau.
Der mag voll sein, ja.
Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch so ein paar Negativbeispiele. Ich habe mich ja schon mit bestimmten Themen befasst und habe die auch gut verarbeitet, zumindest so wie ich dachte. Und jetzt schwappt einiges halt plötzlich wieder hoch. Ja. Und jetzt muss ich mir wieder neue Gedanken machen, das alles wieder neu sortieren. Und dann frage ich mich immer wieder, wo das jetzt herkommt. Obwohl ich es doch schon so mühsam alles verarbeitet habe, kommt das jetzt plötzlich wieder. Und ich verfall in so alte Muster.
Ah, okay. Ganz wird nochmal aktiviert einfach. Also du hast es davor als du es schon mal besprochen hattest, da warst du noch nicht Mama, oder?
Da war ich noch nicht Mama.
Okay.
Und habe mich nur darauf fokussiert und hatte so ein ganz klares Bild davon und war mit allem fein. Super. Und habe das akzeptiert. Und jetzt plötzlich verfalle ich in diese alten Muster, die ich eben eigentlich nicht mehr haben wollte, weil die mich eben in diese negativen Gefühlslagen gebracht haben. Und jetzt muss ich das alles wieder neu zerdenken.
Magst du uns ein Beispiel geben?
Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar bin ich ein Scheidungskind. Mhm. Also meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen und ich bin eigentlich kaum mit meinem Papa zusammen aufgewachsen. Und ich glaube, ich habe da ganz viele Bedürfnisse so von Papa-Seite. Mhm. So, ich hätte mir sehr viel mehr Aufmerksamkeit gewünscht, weil ich einfach, glaube ich, ein Papakind gewesen wäre. Aber dieses Bedürfnis wurde einfach nie erfüllt. Und ganz, ganz, ganz viele Jahre habe ich einfach in so einem Bild gelebt, das ich mir aber selbst erstellt habe. Also mein Papa war in meinem Kopf einfach jemand anderes, als er es in der Realität war. Und ich glaube, er hätte auch niemals eine Chance gehabt, an diesen Papa ranzukommen, den ich mir da ausgemalt habe. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich immer wieder aufs Neue enttäuscht wurde. Und irgendwie ist es schon immer so, dass ich meinen Papa viel mehr in Schutz nehme. Und dass er mir auch immer irgendwo leid tut, obwohl da natürlich von seiner Seite auch sehr viel passiert ist, das einfach nicht so hätte sein müssen und man schon hätte auch anders vorhalten können und nicht so leicht verzeihen könnte.
Ja.
Aber für mich war das irgendwie nie ein Thema.
Ja.
Als Kind nicht und auch später nicht. Und dann, so mit 22, hatte ich so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, ich muss das jetzt alles einmal neu sortieren, ich muss ihm das alles einmal sagen. Und habe diese Themen einfach für mich verarbeitet, auch ihm ganz offen gelegt, was da in mir vorgeht, welche Gefühle ich habe. Und das Ganze hat dann 2 schmerzhafte Jahre gedauert, wahrscheinlich sogar eher 3, dass ich das für mich so verarbeitet habe, auch mit einem Kontaktabbruch zu meinem Papa. Ja. Und als es dann zu der Hochzeit von Sergio und mir kam, haben wir wieder zueinander gefunden. Und deswegen war ich jetzt eben auch sehr fein mit den Sachen, wie sie eben waren. Und jetzt plötzlich merke ich eben wieder, dass ich so ein bisschen zum Papakind werde. Also, dass mir der Kontakt wieder fehlt und dass ich Bedürfnisse habe. Und dann werden die aber auch heute wieder nicht so erfüllt. Und ich glaube, dass er auch heute gar keine Chance hat, die so zu erfüllen, wie ich sie eigentlich bräuchte. Eigentlich wollten wir mich doch nicht therapieren.
Nein. Voll schön, dass du das erzählst. Also voll schön, wie du darüber sprechen kannst auch. Und man merkt voll, dass du viel Arbeit reingesteckt hast. Nee, wirklich, ist total cool. Und also wenn ich eine Sache dazu sagen darf, dann ich finde das total nachvollziehbar und das höre ich auch oft, dass uns so verständlich, dass man als Kind Dinge verzeiht, die jemand macht. Sicher war die Absicht keine böse, oder ich weiß nicht, was vorgefallen ist, ne? Aber weil das in dem Moment ja eine Überlebensstrategie ist, weil das ist ja deine Fürsorgeperson, auf die du angewiesen bist als Kind und da kann man nicht reagieren, wie ein Erwachsener reagieren kann, wenn ihm was widerfährt, was nicht okay ist. Ne?
Okay.
Und dann ist es die Strategie, entweder zu sagen, okay, nicht so schlimm, ne? Weil dann kann ich weiter mit dieser Person leben, auf die ich angewiesen bin.
Mhm. Ne?
Und da kann ich mir vorstellen, im Therapieprozess ist es vielleicht eine Aufgabe, da nochmal drauf zu gucken und vielleicht die Situation anders einzuordnen und vielleicht auch so zu gucken, wie man heute als erwachsene Person oder man sagt in der Schematherapie so der gesunde Erwachsenenanteil, wie der da so diesem inneren Kind beiseite stehen könnte. Ich weiß nicht, magst du sagen, was dir, also so tief wie du willst, so flach wie du willst, was dir damals geholfen hat?
Ja, also die Coachin hat mich auch zu diesem inneren Kind geführt. Mhm. Und es hat mir geholfen, mich so ein bisschen mit dem inneren Kind zu verknüpfen. Ich weiß, es hört sich immer so ein bisschen seltsam an, aber wenn man sich drauf einlässt, kann das, glaube ich, sehr viel bewirken.
Ja.
Es war damals so, dass wir uns entschieden haben, nicht die Vergangenheit nochmal komplett aufzuwühlen. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil ich denke, dass das nicht immer so ganz zielführend ist in bestimmten Situationen. Also zumindest, wie wir es bei mir gemacht haben, war das für mich die bessere Option, dass wir einfach gesagt haben, ich verbinde mich jetzt mit meinem inneren Kind und dann nehme ich das innere Kind mit ins Jetzt, weil jetzt ist alles gut. Und dass ich ihm jetzt einfach zeige, schau mal, du hast jetzt ein ganz, ganz tolles Leben, du hast so viele Menschen um dich, die deine Bedürfnisse mehr als erfüllen, die dich sehen, so wie du bist, die dich lieben, so wie du bist und dich auch einfach kennen, so wie du bist und dass jetzt einfach alles gut ist und dass wir jetzt gemeinsam diesen Weg gehen und du nicht in deiner dunklen Ecke sitzen musst. Weil das war nämlich auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden entschieden habe, mal tiefer in mich reinzuhören, weil ich hatte das schon mal erwähnt in einer anderen Folge. Das war eigentlich die schönste Zeit in meinem Leben. Es hat alles gestimmt. Ich habe meinen jetzigen Ehemann damals kennengelernt, der mich mit Liebe überschüttet hat. In der Familie war alles gut. Aber irgendwas war einfach dunkel in mir. Und zumindest mit der Methode, wie ich es dann gemacht habe, konnte ich dieses innere Kind dann aus der dunklen Ecke rausführen und zeigen, hey, das Leben ist echt schön gerade. Und auch mit dem Papa. Ich meine, ich habe ja jetzt auch Kontakt zu meinem Papa. Und was du vorhin schon gesagt hast, einfach mal dieser Gedanke, die Eltern machen schon das Beste, was einfach in der Zeit gerade möglich ist. Genau. Und die machen das nicht, um jetzt dir direkt weh zu tun. Und wenn man das einfach schon mal so verarbeitet für sich, dann ist das auch schon mal so ein Schritt in die bessere Richtung. Und auch dieses, einfach sich nochmal so ein Bild zu schaffen von seinem inneren Kind, in welchem Alter ist es, in welcher Zeit ist es da gerade und natürlich war das bei mir die Scheidungsphase so vom Alter und ich konnte mich da einfach total reinfühlen und mit diesem inneren Kind sprechen. So damals war es zwar echt eine Scheißzeit, aber schau mal, es ist echt was aus uns geworden. Diese Scheißzeit hat uns zu dem gemacht, der wir heute sind und hey, wir haben jetzt ein wirklich tolles Leben.
Steffi.
Oh, Steffi, voll schön,
wie du es gesagt hast. Ja.
Jetzt fange ich doch noch an zu
sagen. Ja, das ist ja auch total gerechtfertigt. Das ist ja auch ein super emotionales Thema. Ich finde das richtig schön, Steffi. Ach, ich finde es richtig schön. Und so, eigentlich, das ist doch das, was man braucht und was das Kind damals braucht, so gesehen werden. Ne? In seinem Schmerz gesehen werden auch. Und zu sagen, ja, der ist gerechtfertigt, der ist da. Und das war ganz schwer damals. Und das braucht erstmal Raum. Ne? Weil vielleicht war es als Kind nicht so möglich oder wurde es nicht so gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, das ist aber generell so. Ne?
Genau.
Und das erstmal da sein lassen zu dürfen und dann zu sagen, hey, okay, und was brauchst du denn jetzt? Guck mal, ich nehme dich mit und zeig dir, wie gut es uns jetzt geht. So. Jetzt ist alles da, was du brauchst. Ne? In meinem jetzigen Leben habe ich nämlich das, was dahinter steht. Ja? Also da ist ein Bedürfnis, was unbefriedigt ist. Mhm. Und jetzt wird es erfüllt von den Leuten, von dem. Und auch so ein bisschen, ich kann es mir auch selber geben, habe ich rausgehört, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich gelernt habe. Ich trage die Verantwortung für mich selbst. Ich trage die Verantwortung für meine Gefühle und ich bin nicht dafür verantwortlich, wie andere Menschen handeln. Und ich kann es auch nicht
steuern.
Ich kann es jetzt nicht steuern, ich konnte es damals nicht steuern.
Das, finde ich, ist einfach das wichtigste und coolste Learning, wenn man irgendwie, das meine ich von diesem gesunden Erwachsenenmodus, den man versucht in der Schematherapie zu stärken. Das ist quasi dieser Anteil, der so ein bisschen zwischen diesen Anteilen, also in der Schematherapie gibt es diese innere Kind, dann gibt es oft auch noch so strafende oder fordernde Elternmodi. Das sind wie so Grundannahmen. Also du darfst nicht unartig sein. Du musst immer zu allen nett sein. Wie so Befehle quasi über einem schweben, die man so verinnerlicht hat. Und dieser gesunde Erwachsenenmodus, der navigiert quasi so ein bisschen zwischen denen, schreitet so zurück und sagt, aha, da ist mein inneres Kind wieder am Werk. So, jetzt, was brauchst du gerade? Welches Bedürfnis steht da gerade? Wie kann ich das befriedigen und so? Also, dass man so ein bisschen mit sich selbst in den Dialog geht sozusagen. Oder wenn dann da so eine Forderung kommt vom Elternmodus, dass man dann sagt, ja, danke dir dafür, kenne ich schon, ne? Brauchen wir jetzt gerade nicht, okay, ciao, machen wir anders. Also der sich so ein bisschen um alles kümmert und alles im Einklang hält. Und das hat sich so angehört, als hättest du den da so ein bisschen gestärkt.
Ich
so.
Denke auf jeden Fall, ja.
Ja.
Hört sich danach an.
Ja. Ja, richtig cool.
Ich bin auf jeden Fall erwachsen geworden in der Zeit.
Ja, Hammer, voll gut. Und das finde ich auch das Schöne an dieser Arbeit mit dem inneren Kind, weil erstens kommt man so ein bisschen in die Selbstfürsorge und im besten Fall auch in so ein Selbstmitgefühl, weil man versteht, woher diese emotionalen Reaktionen, die man hat, eigentlich kommen. Und dann verurteilt man sich selber hoffentlich nicht mehr dafür. Wenn man dann so reagiert und so irgendwie, wie sagst du, traurig so oder wütend oder so, dann kann man es ja noch schlimmer machen, indem man sagt, Mann, wie blöd bin ich eigentlich, warum kann das nur sein? Und es ist was anderes, wenn ich sage, okay, ich bin gerade total traurig und ich weiß gerade, woher das kommt.
Da und daher, ja.
Was brauche ich denn gerade jetzt, damit es mir jetzt besser gehen kann? Was braucht mein inneres Kind gerade, damit es mir besser gehen
das
kann?
Das versuchen wir uns doch gegenseitig auch ein bisschen abzunehmen. Ja. Weil wir uns doch auch, manchmal kommen wir unten an zum Morgenspaziergang. Jeder schimpft sich so.
Ja.
Also sich selbst. Und dann sagt der andere so, okay, voll drüber, hör auf. Ja. Du bist voll gut, du machst es gut. Und ich glaube
auch dieses, dass man sich 5 Minuten für sich nimmt.
Ja, das haben wir schon öfter gesagt.
Da sortiert man sich auch
voll.
Nochmal.
Deswegen sagen wir auch immer allen, die uns zuhören, es ist gut, so wie ihr es macht und ihr macht euer Bestes und klatscht mal kurz für euch selbst. So, ne?
Aber ich finde auch, dass es einfach so eine wichtige Erkenntnis ist, dass Emotionen aus dem Unterbewusstsein ausgelöst werden können, dass man sowas einfach weiß.
Ja, voll. Ich habe kurz, als du warst ja kurz still drin, habe ich Luca drüber geredet, was mein inneres Kind eigentlich so macht. Und ich habe das Gefühl, dass ich total mit dem verbunden bin. Aber ich sage euch warum, es kann auch total falsch sein, weil ich mich ja immer noch wie 16 fühle. Und immer noch diesen krassen, Luca hat es ganz gut gesagt, gerade eben, ich so einen Spieltrieb habe. Und deswegen, ich spiele ja super gern und super viel mit den Kindern. Und mir macht das dann auch nichts aus. Ich kann es stundenlang machen. Es gibt ja viele, die können damit dann nicht stundenlang so viel anfangen, aber mir macht es super viel Spaß und ich gehe da selber voll drin auf. Und du hast schon vorhin gesagt, vielleicht kannst du das ja nochmal sagen, dass du auch das Gefühl hast, dass ich so ein verspieltes inneres Kind habe, oder ja, genau. Kannst du es vielleicht nochmal ein bisschen fachmännischer also, ausdrücken?
Es gibt ja in vielen von uns gibt es verletzte innere Kinder, das ist auch noch nichts Krankhaftes oder so, ne, wenn man das hat, sondern das ist einfach so. Und es gibt aber auch fröhliche innere Kinder zum Beispiel. Ne?
Oh, wie schön, ich hasse ein fröhliches inneres
und
Kind.
Und die können ja alle da sein, also ja. Es können Verletzte da sein und es können fröhliche da sein. Okay. Und so ein fröhliches inneres Kind entsteht halt dadurch, dass Bedürfnisse befriedigt wurden zum Beispiel. Ne? Und,
ich glaube, ich habe ein fröhliches inneres Kind, ja, aber ich hab dafür so eine grumpy Erwachsene noch in meinem Kopf sitzen, weil das habe ich schon auch, das muss man auch echt sagen. Also ich habe schon auch den anderen Teil, der
diesen Moralapostel, der sagt, mach so und so.
Nee, der einfach richtig, wie sagt man?
Passiv-aggressiv?
Ja, genau. Passiv-aggressiv.
Willst du dich beschreiben?
Schon in manchen Situationen. Doch, das habe ich schon. Doch.
Ja, manchmal schon.
Das habe ich schon, ja. Es ist so. Aber das kommt, glaube ich, nicht von meinem inneren Kind. Ich weiß nicht, das schleppe ich auch schon aus dem Teenie-Alter mit mir. Das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt.
Wir werden im Urlaub drüber sprechen.
Wir werden, ja, und ich werde das, ich verspreche euch, dann erzähle ich euch das in der nächsten Folge mit Steffi, was ich aus dem Gespräch mit Luca gelernt habe. Ja. Über mich und über meinen grumpy kleinen Teenager, der in mir sitzt. Weil ich glaube, mit meinem Kind bin ich verbunden, aber ich glaube, der Teenager und ich, wir haben noch eine Rechnung offen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist es halt das Alter, das bei mir prägend war. Das Erwachsenwerden. Ich glaube, das ist es. Deswegen habe ich kein Problem mit meinem Kind, sondern mit meinem Teenie in mir. Deswegen bin ich da vielleicht auch noch gefangen.
Mega. Ja. Mega Erkenntnis, oder?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Und ich als jemand, die definitiv ein verletztes inneres Kind hatte, kann sagen, dass mein Kind jetzt inzwischen auch auf einer Spielwiese ist. Die verzieht sich zwar ab und zu mal wieder in ihre Ecke, aber die ist richtig fröhlich dann die meiste Zeit.
Das finde ich sehr schön.
Viele Sachen können auch geheilt werden. Und auch als Eltern, richtig, Luca?
Ja, und ich finde ganz wichtig zu sagen, dass es ist nicht entweder ich habe ein glückliches Kind oder ich habe ein verletztes Kind, sondern auch ich, Luca, ne, habe verletzte innere Kinder, verletzbare innere Kinder und ich habe glückliche Kinder. Cool. Also alles nebeneinander. Und
das ist, hat es dann jeder, verletzte, unglückliche Kinder, oder?
Es kommt drauf an, in welche Ausprägung. Ne? Und das ist nicht gleich, weil ich ein verletzbares inneres Kind in mir habe. Und das ist ja eine Bezeichnung für ein Muster aus Emotionen, Gedanken, Körperempfindungen. Das ist ja nicht wirklich ein Kind in uns, sondern das ist ja so ein Schema, ne, was wir da haben. Und das hat jeder Stärke oder Schwäche ausgeprägt. Ne? Ja. Nur wenn es ganz stark ausgeprägt ist und zu Leidensdruck führt, dann ist es was, womit man in Psychotherapie gehen kann. Mhm. Gell? Mhm. Aber dass das jeder hat und jeder Prägung aus der Kindheit hat, das ist ganz klar.
Mhm.
Und viele nebeneinander und auch glückliche.
Macht Sinn, ja. Aber wie kann man denn unser inneres Kind heilen?
Also ich finde, Steffi hat schon mega schön gesagt, was da passieren kann, eben um Frieden mit dem inneren Kind zu schließen sozusagen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich finde so die emotionsfokussierte Arbeit mit dem inneren Kind total cool. Also erstmal geht es ja darum, überhaupt zu wissen, welches Gefühl ist es eigentlich, was mich da so belastet, also es so zu erkennen. Und dann kann man oft über dieses Gefühl in die Vergangenheit reisen, zu einer Situation, wo man das erste Mal so gefühlt hat oder ganz stark so gefühlt hat. Das nennt sich dann Affektbrücke, weil man auf einem Affekt, also auf einem Gefühl, reist in die Vergangenheit sozusagen. Es hört sich ein bisschen kryptisch an, ne? Kommt so aus der Hypnotherapie, aber es geht echt gut, dass man quasi dieses Gefühl in der Psychotherapie ganz doll spürt. Also es wird aktiviert und dann wird man angeleitet zu sagen, jetzt reiß mal auf diesem Gefühl zurück in die Vergangenheit und guck mal, wo gab es eine Situation damals schon, wo das so stark war.
Genau.
Und dann kann ich da reingehen und dann kann ich das fühlen, da wo es war. Und dann kann ich gleichzeitig dort auch ansetzen und es heilen, da wo es war. Zum Beispiel, indem ich meinen gesunden Erwachsenenmodus mit reinnehme, also den vom Klienten, und sage, okay, und jetzt guck mal, was hättest du denn dann da gebraucht in der Situation eigentlich? Vielleicht jemand, der sich schützend vor ihn stellt oder jemand, den rausnimmt aus der Situation oder ein Riesenflugzeug, mit dem er wegfliegen kann. Da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Und so kann man dann dieses emotionale Schema so ein bisschen verändern, dass das nicht mehr so eine schlechtes Turnout nimmt, sondern dass das eine positivere Erfahrung ist. Und dann verändert man quasi die Emotion und dieses Schema da, wo es entstanden ist.
Mhm. Und das dann verknüpft man das neu sozusagen.
Genau, genau. Ja. Man überschreibt es.
Mhm. Man überschreibt es, ja.
Oh ja, das ist
richtig
gut.
Spannend, ja.
Mhm. Das finde ich auch ganz spannend und tatsächlich sehr cool und wirkungsvoll, so eine Sache. Und dann natürlich zu gucken, okay, jetzt ganz konkret im Erwachsenenalter, jetzt welche Situationen sind es, in denen diese Emotionen hochkommen? Und dann zu gucken im Heute, okay, jetzt sind wir mal ganz konkret in so einer Situation, wo dieses innere Kind quasi aktiviert wird. Und dann zu gucken, okay, wie würde ich mich verhalten, wenn ich diesem Impuls von dem inneren Kind folgen würde? Vielleicht nicht so, wie es eigentlich will, nicht so zielführend, wie es eigentlich will. Ne? Und wie würde ich mich aber gerne verhalten? Also was würde mein gesunder Erwachsener machen? Mhm. Und mir das mal ganz konkret überlegen, was würde ich da gerne machen? Mhm. Und dann kann man zum Beispiel ganz banal am Abend aufschreiben, wie viele Situationen hatte ich heute, wo das innere Kind aktiviert wurde? Mhm. Wie oft habe ich es geschafft, mich so zu verhalten, wie ich will? Mhm. Und wie oft habe ich mich noch so verhalten nach diesem Schema? Ja. Und da so ein Augenmerk drauf zu werfen und dann vielleicht am ersten Tag einmal, am zweiten Tag einmal, dann immer öfter in dieses Verhalten zu kommen und auch korrigierende Erfahrungen da zu machen im Hier und Jetzt eben. So einmal in der Vergangenheit und im Heute.
Mhm. Richtig gut. Das ist ein guter Tipp, den man sich so in den Alltag mal mit.
Ja, das kann man auch selber machen. Ja. Zurücktreten aus der Situation und gucken, aha, meine Emotion leitet mich eigentlich gerade dahin, das zu machen, aber ist das gerade wirklich hilfreich für das, wie ich sein will? Will ich das so machen oder will ich es eigentlich anders? Leichter gesagt als getan.
Ich glaube, gerade wir Mütter kommen halt auch im normalen Alltag super oft an unsere Grenzen.
Ja, ja, das ist auch ein guter Punkt.
Und ich glaube, gerade in diesen Grenzsituationen, in denen man halt einfach super überfordert ist oder super gefordert ist, hast du auch nicht die Zeit, darüber nachzudenken, wie reagiere ich jetzt perfekt?
Ja.
Und das dann nochmal runterzuschreiben und nochmal drüber nachzudenken und dann im nächsten Moment vielleicht nochmal neu und anders zu lösen, ist, finde ich, super toll. Das werde ich mir auch vornehmen, auf jeden Fall.
Spannend, ja. Und wir hatten es ja vorhin, dass das eigene Kind Sachen in einem triggern kann, aber ich finde, man kann sein inneres Kind auch durch das Beobachten oder das Miterleben vom eigenen Kind heilen. Und da nenne ich jetzt auch noch mal kurz ein Beispiel. Und zwar merke ich, wenn Sergio eben dieser liebevolle Vater für unsere Tochter ist, dass ich auch wieder emotional werde und zwar positiv emotional und dass ich gleichzeitig in meinem Inneren so ein bisschen ruhiger und ausgeglichener werde. Und da habe ich das Gefühl, dass in mir auch schon wieder was geheilt wird, weil ich meine Situation nochmal so auch vielleicht so ein bisschen überschreibe, indem du die neuen, schönen Erfahrungen machst. Genau.
Ja, genau.
Genau.
Ja, kann ich verstehen. Wenn ich Eli manchmal beobachte und sehe, wie mutig er ist, denke ich mir auch, ich wäre auch gern in dem Alter so mutig. Er begegnet jedem mit einem offenen Herzen und das ist, finde ich, eine ganz tolle Eigenschaft, die mich ganz glücklich macht, wenn ich es beobachte. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, ja.
Und es ist voll schön, dass ihr das auch wertschätzen könnt. Also das ist richtig schön, Steffi, ne, dass du das so an deinem Partner siehst einfach und wie gut dir das tut und wie glücklich du für deine Tochter bist, dass sie es so schön erleben kann, dass du da so Dankbarkeit spürst. Ich finde es aber mega.
Voll, deswegen kann ich heute auch sehr dankbar sein für die negativen Momente, die ich erlebt habe, weil das einfach das mitgebracht hat, dass ich so viele Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe und sie so zu schätzen weiß.
Ja, ja, wie schön, dass du das so einordnest. Ich finde es so cool. Richtig stark.
Danke. Trotzdem nörgelt man im Alltag immer noch rum, gell?
Natürlich.
Ja, das bleibt nicht aus.
Nee, also,
man hört sich jetzt hier so
wir sind immer noch Menschen.
Wir sind immer, genau. Um uns mal alle wieder runterzuholen.
Ja.
Ja, und wenn man sich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, wäre es ja jetzt echt mega gut, wenn du uns einfach so ein paar gute Lektüren da in die Shownotes reinpacken könntest.
Ja, einen Selbsthilferatgeber empfehle ich auch manchen Klientinnen, den können wir da so reinpacken.
Ah, mega gut.
Und es gibt so einen Schema-Fragebogen, den kann man online ausfüllen.
Ach, cool.
Der ist auf Englisch. Habe ich auch mal gemacht. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, für alle, die Interesse haben, oder?
Finde ich immer gut.
Ich auch. Das packen wir auf jeden Fall rein.
Ja.
Und du hast uns in Vorbereitung auf die Folge auch noch erzählt, dass man bei RuPaul mal reinschauen kann,
natürlich,
wenn man irgendwie Bock hat, dass man ein bisschen mit ein bisschen Leichtigkeit einfach ranzugehen.
Ja, das ist quasi ein Herzensanliegen von mir.
Eben. Deswegen müssen wir das jetzt hier auch noch kurz erzählen.
Ja, genau.
RuPaul. Steffi, du kennst es gar nicht.
Steffi. Das schauen wir mal zusammen an.
Das ist unser nächstes Date. Das machen wir auf jeden Fall. Das müssen wir anschauen.
Ja. Ich bin dabei, Leute.
Das ist nämlich so viel tiefer, als es vielleicht auf den ersten Blick zu sein scheint.
Okay.
Also ich spoiler das kurz. Ja. RuPaul's Drag Race, da geht es um Drag Queens in Amerika quasi. Und die sind ja so glamorous, also Männer quasi, die sich als Frau kleiden. Ne? Und RuPaul ist eine sehr, sehr, sehr bekannte, etablierte Drag Queen.
Die Drag Queen.
Die Drag Queen, die Heidi Klum von RuPaul's Drag Race, aber in sehr wertschätzend und sehr, also das Format ist eigentlich cool.
Oder?
Teilweise tiefgründig, teilweise sehr oberflächlich, aber es ist sehr lustig auch insgesamt. Und halt sau viel Glamour, die sehen super gut aus und total geschminkt und so. Und dann, immer wenn es um die letzten vier geht oder so, gibt es eine Folge, RuPaul's Drag Race. Und da läuft am Ende jede Drag Queen dann zur Bewertung den Steg vor und ist dann vor den JurorInnen. Und eben da ist auch RuPaul. Und da steht da diese 2 Meter Drag Queen, komplett geschminkt und aufgemacht und so weiter. Und dann hält RuPaul ein Foto hoch und zeigt es der Drag Queen. Und auf dem Foto ist ein kleiner Junge zu sehen. Und das ist der Kleine, der die Drag Queen als kleiner Junge. Und dann sagt RuPaul, was würdest du heute deinem 3-jährigen Jason sagen? Mhm. Und was bei allen passiert.
An der Stelle muss ich weinen.
Gänsehaut pur.
Alle weinen. Ja. Alle weinen. Und das ist quasi ein bisschen Schematherapie light, ne? Also so, das ein Bild, eine Erinnerung an das kleine Ich, welchen Weg das gegangen ist. Welchen harten Weg. Ja, gerade auch bei den Drag Queens natürlich, wo so viel dahinter steht. Das ist einfach total ergreifend immer. Wo dann so viel Fassade, so viel Glamour und dann einfach zack.
Runtergebrochen.
Fällt das, alles. Ja. Und genau. Und das kann man sich mal angucken, wenn man will.
Finde ich gut. Das machen wir.
Finde ich toll. Ja. Ich freue mich auf das nächste Date mit euch.
Ich freue mich auch. Ich sag mal kurz, wie viel Uhr es mittlerweile ist. Es ist 10 Uhr.
Ah. Mhm. Und ihr fahrt morgen früh in den Urlaub.
Wir fahren morgen früh in den Urlaub und wir müssen um 6 aufstehen. Okay. Danke, dass du unser Gast warst.
War sehr schön.
Danke, dass du deine Arbeit mit uns geteilt hast und uns da so abgeholt hast, ne?
Und ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, noch eine Folge mit dir zu machen, weil wir dich so gerne da hatten. Ja. Und ich habe das
Gefühl, so viele offene Themen.
HörerInnen werden dich auch wieder hören wollen.
Ich habe das Gefühl, dass wir danach abgeschrieben sind, Steffi.
Luca übernimmt einfach.
Naja, gut.
Mir hat es auch Spaß gemacht, danke.
Sehr gern, wir freuen uns. Wir gehen raus.
Wir gehen raus.
Das war's. Wünscht mir alle einen schönen Urlaub oder uns.
Mir auch.
Und wir schicken Urlaubscontent und ja.
Macht's gut, Leute.
Macht's gut.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao. Tschüss.